Predige über 5. Mose Kapitel 7, Vers 6 bis 11. 5. Mose Kapitel 7, Vers 6 bis 11. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geweihtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden sind, für sich erwählt, dass du sein Eigen seist. Nicht, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen. Darum hat euch der Herr mit starker Hand herausgeführt und hat dich aus dem Sklavenhaus befreit, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du denn erkennen, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der getreue Gott, der den Bund hält und die Huld bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten bis ins tausendste Geschlecht. Dem aber, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt, indem er ihn verderbt. Er gibt dem, der ihn hasst, nicht Aufschub. Ins Angesicht vergilt er ihm. Darum halte das Gesetz, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebe, dass du danach tust. Ich könnte so eine Überschrift darüber setzen: Erwählung verpflichtet. Es gibt es ja immer wieder mal im Leben, dass jemand für irgendein Amt erwählt wird. Und damit geht er bestimmte Verpflichtungen ein. Bei dem Volk Israel war es so, dass der Abraham erwählt wurde, später der Isaak und Jakob. Und sie haben sich gefreut und haben gesagt, es ist ein großes Vorrecht, von Gott erwählt zu sein. Hier heißt es, Gott hat das Kleinste der Völker erwählt. Er hat eine Liebe zu dem Kleinen und Schwachen. Und wenn jemand heute Morgen sich klein und schwach fühlt, dann hat er eine gute Voraussetzung, dass er Gottes Liebe erfährt. Das Volk Israel hatte zwei große Ereignisse hinter sich, hier in diesem 5. Mose. Einmal die Befreiung aus Ägypten, dass dieser Pharao, dieser mächtige Welttyrann, einfach von Gott ohne Waffengewalt sogar vernichtet wurde durch Wasser, weggespült. Das hat sie begeistert. Aber mit der Begeisterung kommt man bei Gott nicht so weit. Ich bin auch manchmal begeistert und wenn dann so die Probleme des Alltags kommen, dann ist die Begeisterung oft sehr schnell verschwunden. Und dann geht es um nüchternen biblischen Glauben. Sie kamen dann an die Grenze des Landes und sollten hineingehen, aber sie hatten Angst. Sie fürchteten sich vor den Riesen im Land und vor diesen befestigten Schlössern. Wir haben ja gerade vorhin gesungen, sprengt des Feindes befestigte Schlösser. Sie hatten Angst vor diesen Schlössern und Burgen und Städten und trauten sich nicht, da hineinzugehen. Gott sagt, ich widerstehe denen, die dieses Wort nicht tun, ins Angesicht und verderbe sie. Und so hat er diese ganze Generation, all derer, die nicht in das Land wollten, in der Wüste verderben lassen. Sie sind alle gestorben, bis auf zwei. Alle, das heißt vielleicht 1 bis 3 Millionen Menschen, hat Gott einfach sterben lassen im Laufe von 40 Jahren und hat nur zwei hineingeführt in dieses Land. Und dann die Generation der Kinder, die inzwischen wieder erwachsen waren. Sie hatten also zwei Dinge hinter sich. Einmal einen Ausdruck des Segens und Sieges Gottes. Und dann hatten sie eine ziemlich harte Lektion bekommen, was es bedeutet, Gott nicht zu gehorchen. Dass das nämlich in die Selbstzerstörung und in das Verderben hineinführt. Und vor ihnen stand jetzt die Eroberung des Landes. Gott sagte ihnen freimütig, in diesem Land wohnen schon 7 Völker. Und diese Völker sollt ihr alle bannen, das heißt, er soll sie töten oder vertreiben. Auf jeden Fall keinen einzigen überleben lassen. Es erscheint uns sehr grausam, zumal wir heute gewohnt sind, man sollte keine Leute umbringen. Aber wir müssen es damit vergleichen, dass ein Arzt heute zum Beispiel einen Patienten hat, der Krebs hat. Zum Glück hat er Krebs bisher nur an einem Organ. Und so kann der Arzt alles herausschneiden, alle Krebszellen. Und dieser Patient kann überleben, wenn der Arzt wirklich alles herausgeschnitten hat. Wenn er nur einen Teil davon erwischt hat, das ist schlecht, dann vermehren die sich wieder und befallen andere Stellen und schließlich stirbt er. Wir müssen diese Menschen, die hier vernichtet werden sollen, mit diesen Krebszellen vergleichen. Das heißt, sie waren durch ihren Aberglauben und Okkultismus und ihre perversen Lebenspraktiken so kaputt, dass Gott sagte, es gibt nur noch einen Weg, sie leider zu vernichten. Und ihr sollt euch gar nicht an sie gewöhnen und sollt nichts von ihnen übernehmen. Es fiel den Leuten später sehr schwer, denn da gehörten auch hübsche Mädchen dazu. Und welcher Mann würde nicht sagen, und da da sollst du dich auf Distanz halten und sie sogar vertreiben oder mit allen anderen töten. Oder diese tollen goldenen Bauwerke, diese Götzen, das sind doch Kulturgüter, soll man die einfach so vernichten und nicht ein bisschen mitnehmen? Wir hatten ja vor einiger Zeit diesen Glykolskandal, diesen Eiswein, damit die Leute innerlich warm werden. Und als das dann vernichtet werden sollte, was haben die Leute gemacht? Sie haben die Flaschen, die Leute, die sie vernichten sollten, haben die Flaschen für eine Mark pro Stück verkauft. Zumindest ein Teil von ihnen. Das heißt, sie haben Profit gezogen aus dem, was sie eigentlich vernichten sollten. Und es geht leider auch manchen Christen so, vielleicht mir auch an dieser oder jener Stelle, dass wir versuchen, aus Dingen, von denen wir uns lösen und trennen sollten, noch persönlichen Profit zu ziehen. Wobei wir im Nachhinein natürlich immer merken, es geht immer schief. Das heißt, wenn ich etwas gegen Gottes Willen tue, wird es auf Dauer meinem Leben immer schaden. Es wird mich immer ein Stück weit selbst zerstören. Nie aufbauen, obwohl es am Anfang so attraktiv aussieht. Erwählung verpflichtet. Ich denke an jemand, den ich kenne, der zu einem Amt erwählt wurde und er ist richtig aufgeblüht dabei. Man merkt, der nimmt das plötzlich ernst, seinen Posten, während er ihn vorher so ein bisschen mit der linken Hand so in der Umgebung mitgewirkt hatte. Plötzlich ist er richtig fähig und genau an der richtigen Stelle. Oder, um das Gegenteil zu sagen, ein bedeutender Kandidat in Amerika, wir haben ja auch Amerikaner unter uns, dem wurde plötzlich nachgewiesen, er war Spitzenkandidat seiner Partei vor kurzem, dass er so ein paar sexuelle Abenteuer außerhalb seiner Ehe hatte und schon war er abgesägt. Er musste zurücktreten, grollend, obwohl es in der Gesellschaft absolut üblich ist, sexuelle Abenteuer außerhalb seiner Ehe zu haben, konnte er in seiner Erwählung sich das nicht leisten. Und so musste er abtreten. Erwählung verpflichtet. Wie sieht es aus bei Menschen, die Gott heute erwählt? Ich hoffe, dass jedem klar wird, was Erwählung ist. Erwählung bedeutet, dass jemand herausgedeutet wird von irgendeiner übergeordneten Instanz, die sagt, dich brauchen wir für diesen Posten. Diese übergeordnete Instanz kann eine Person sein oder es kann eine Gruppe von Wählern sein. In diesem Fall ist sie für uns Jesus. Und Jesus deutet irgendwann jemand heraus, vielleicht auch heute Morgen, und sagt, dich persönlich meine ich heute. Nicht deinen Nachbarn, nicht deine Freundin, sondern dich ganz persönlich. Dich habe ich erwählt, dass dein Herz zu einer Wohnung wird für mich. Und dass dein Leben mir offen ist und ich dich gebrauchen kann. Ich bin gespannt, was ich aus deinem Leben machen werde. Ja, was kann ich tun, wenn ich erwählt werde? Ich kann sagen, vielen Dank. Ich nehme die Wahl an. Oder ich kann sagen, die Ehre ist zu groß. Vielleicht gibt es jemand Besseres als mich. Wenn jemand bei Jesus sagt, vielen Dank, ich nehme die Wahl an, dann wird er Christ. Dann ist er erwählt. Und ab jetzt wohnt Jesus in seinem Herzen und gebraucht ihn und führt ihn. Wenn jemand sagt, vielen Dank, ich denke, es gibt Leute, die würdiger sind als ich, dann hat er eine große Chance in seinem Leben vertan. Erwählung ist ganz persönlich. Ich kann nichts dafür, dass ich von Jesus erwählt werde, aber ich kann mich bedanken und diese Wahl annehmen. Und ich freue mich, dass ich das vor 24 Jahren schon tun durfte, wenn es auch vielleicht noch zu spät war. Ich freue mich über jeden, der das vielleicht heute Morgen tut, der sagt, vielen Dank, Herr Jesus, ich denke, dass ich gemeint bin und gehöre jetzt zu dir. Erwählung ist schön, sie hat viele Vorrechte, aber auch Verpflichtungen. Ein Vorrecht ist, durch Jesus empfange ich ewiges Leben. Ja, damals bekamen die Leute ein Land geschenkt. Ich bekomme heute kein Land geschenkt, ich bin kein Grundstücksbesitzer dadurch, dass ich Christ wurde. Aber ich bekomme die himmlische Heimat geschenkt, das ist auch ein Land, nur ein unsichtbares Land. Dafür kann ich es aber etwas länger bewohnen als hier die paar Quadratmeter, die ich sonst zur Verfügung habe. Was bekomme ich noch geschenkt? Ich bekomme Frieden ins Herz geschenkt. Ich bekomme Freude von Jesus immer wieder ermöglicht. Ich bekomme Vergebung. Ich weiß, dass ein wunderbarer Gott, der einen guten Plan hat, der mich führt, und darüber freue ich mich. Das sind also die Geschenke, die jeder gerne annimmt, und wer würde nicht am Grab gerne hören, Ende gut, alles gut. Das heißt, er geht in die ewige Herrlichkeit. Die Frage ist nur, ob er auch den Weg dazu beschritten hat. Was ist die Verpflichtung? Die Verpflichtung war bei ihnen, sich an Gottes Wort zu halten und deshalb von diesen Bewohnern des Landes abzusondern. Trennung tut immer weh. Trennung tut immer weh. Und wenn Jesus dir irgendwann klar macht, geh aus dem Verein raus, dem du schon 10 Jahre angehörst, tut es weh und wird Schuldgefühle auslösen. Oder wenn er dir klar macht, trenne dich von irgendeiner Person, die dir inzwischen doch ein Stück nahe gekommen ist, dann tut es weh. Aber Jesus fordert es manchmal, weil er möchte, dass wir ein Spiegel werden für Gott. Und wenn dieser Spiegel an irgendwelchen Stellen dreckig ist, dann sagt er, lass doch ihn sauber gemacht werden von mir. Trennung ist nie Selbstzweck. Nicht, dass Christen sagen, ich ziehe mich von allem zurück und bin jetzt besonders heilig. Das habe ich mal erlebt, scherzhaft oder auch traurig, bei einer Eisenbahnfahrt, wo ich mit 3 jungen Leuten sprach. Und mit einer jungen Dame sprach ich so, wie man zum Glauben kommt an Jesus. Und da sagte ihre Freundin, weißt du, ich bin auch Christ seit ein paar Jahren. Sagte ich, na ausgezeichnet, dann können Sie ihr doch gerade sagen, wie das ist, wenn man Christ wird. Und sagt sie, weißt du, wenn du Christ wirst, dann darfst du nicht rauchen und nicht tanzen und nicht trinken. Sagte ich, na ausgezeichnet, das hat gerade noch gefehlt. Das heißt, sie hat Dinge negativ gesehen. Abgrenzung, aber dadurch, dass ich mich von irgendwas abgrenze, bin ich noch lange kein wirklicher Christ. Dadurch, dass jemand das Rauchen aufgibt, ist er noch lange nicht Christ. Oder irgendwas, was ihm nicht so gut gefällt. Was Jesus schenkt, ist eine positive Absonderung, dass ich für manche Dinge gar kein Interesse mehr habe, weil mir anderes wichtiger wurde. Die Dinge, die Gott mir zeigt, mir so wichtig werden, dass manches andere einfach verblasst. Und dass ich mich zwingen müsste, das andere zu tun, was mir früher vielleicht viel Spaß gemacht hätte. Gott verschiebt und verändert Ziele, aber er schenkt auch Freude, diese Ziele zu erreichen. Das ist kein Krampf, dass man sagt, das darf ich nicht und das auch nicht, sondern dass man sagt, ich löse mich davon, weil ich weiß, Gott hat Besseres für mich. Erwählung bedeutet Erwählung zum Kampf. Sie sollten dieses Land erobern, Stadt für Stadt, Quadratmeter für Quadratmeter. Luther sagte mal, ein Gottesdienst sei eine Kampfhandlung gegen den Teufel. 74% der evangelischen Theologen glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. Insofern ist es schon interessant, ob ich überhaupt mit so einer Macht des Bösen rechne. Der Gottesdienst ist eine Kampfhandlung gegen den Teufel, sagte Luther. Und da mein ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, nicht nur die Stunde Sonntagmorgens, hieße das, dass das ganze Leben im Kampf steht mit der Macht des Bösen als Person. Einer intelligenten Macht, die allerdings weniger Macht hat als Jesus. Es ist die Frage, ob der Einzelne das kennt, ob er solche Kämpfe kennt, solche Anfechtungen, solche dummen Gedanken, die ihm in der Predigt kommen oder wenn er hier sitzt, solche Hochmut, solche Unreinheit, die in ihm aufsteigt. Und da merkt er, da ist irgendjemand an der Arbeit bei mir. Aber Jesus ist größer, er ist Sieger. Wenn jemand zum Glauben kommt, hat er anfangs Kämpfe, dass er manche alten Gewohnheiten, die er so mitschleppt, los wird. Vielleicht die Gewohnheit zu fluchen. Dass Gott sagt, weißt du, das ist nichts. Mein Name sollst du im Gebet anrufen, aber nicht als Fluch gebrauchen. Und dann muss er erstmal schweigen lernen, ehe er dann was Besseres sagen kann. Oder, was weiß ich, die Gewohnheit, unpünktlich zu sein. Dass Jesus ihm klar macht, weißt du, da könntest du dich verändern lassen. Oder, was weiß ich, es gibt so viele Dinge, die wir mitschleppen. Ich muss aufräumen mit Schuld und werde auch anfangen, die Bibel lesen zu lernen. Das alleine bedeutet schon Kampf für die meisten Leute, weil das eine Zeit im Laufe des Tages ist, die sie einplanen müssen, die sie früher nicht hatten. Und mancher kämpft damit seiner Bettdecke schon frühmorgens, ein ganz harmloser Kampf, aber an diesem Kampf entscheidet sich sehr viel für den Lauf des Tages. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich so der Hauptfeind im Leben von Christen? Abgesehen davon, dass der Teufel ist, aber mit seinen Mitarbeitern. Was ist der Hauptfeind im Leben von Christen? Meine Antwort war ziemlich einfach. Der Hauptfeind im Leben von Christen ist nicht die Unmoral oder die Lüge, sondern die Trägheit. Der Hauptfeind im Leben von Christen ist die Trägheit. Zu träge sein, um sich in Bewegung bringen zu lassen, oder zu träge zu sein, um eine Bewegung zum Stillstand zu bringen, die bisher die ganze Zeit lief. So dieses harmlose Dahinwursteln, ohne wirklich mit Gott in Übereinstimmung zu leben. Das ist etwas, was jeden von uns zu schaffen macht, häufig sogar ohne, dass er es merkt. Dann gibt es sicher auch schwache Punkte in unserem Leben, mit denen sich dieser oder jener abgefunden hat, aber Gott könnte sie verändern. Der eine ist kontaktarm. Der könnte ja mal sagen, ich bete jetzt mal, so lange, bis das anfängt, sich zu verändern. Und wenn es ein Jahr dauert, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja schon 20 Jahre kontaktarm, da kann ich auch nur ein Jahr länger dafür beten. Und wenn es 2 Jahre dauert, ist doch nicht schlimm. Gott wird diesen Punkt verschieben. Oder ein anderer fängt viele Dinge an und legt sie dann zur Seite. Ihm fehlt das Durchhaltevermögen. Dass er beten lernt, Herr, hilf du, dass die Dinge, die du möchtest, von mir angefangen werden und dass ich sie auch beende. Dass ich durchhalte. Oder ein anderer ist leicht erregbar, der explodiert ständig. Dass der dann anfängt zu beten, Herr, schenk mir deinen Frieden, jeden Tag, schon morgens. Und lass mich nicht mehr so erregbar sein, bau das ab in meinem Leben. Oder einer ist notorisch überbeschäftigt, selbst wenn er die Stelle wechseln würde, an der neuen Stelle wäre mit Garantie wieder überbeschäftigt, weil es gar nicht an der Stelle liegt, sondern an der Person. Das schleppt er mit sich herum. Und dann könnte er beten, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen, lass es doch deutlich werden. Für meine Arbeit und für meine Familie und hilf mir. Oder einer hat einen notorischen Sorgengeist, wo ständig die Sorgen durchkommen. Und er könnte beten, Herr, lass das Vertrauen wachsen zu dir. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Es geht immer wieder um Kampf und letztlich auch um die Frage, Herr, was ist denn für mich wichtig? Was möchtest du für mich im Leben erreichen? Wo willst du mich einsetzen? Der Kampf, soll ich irgendwo mitarbeiten in der Gemeinde? Ich bin überzeugt, dass jeder Christ bei Gott ein Mitarbeiter wird. Ich bin überzeugt, dass jeder Christ bei Gott ein Mitarbeiter wird, weil Gottes Plan so ist, er möchte ihn einsetzen, dass er ein Zeuge wird für die Wahrheit, für die Liebe und für den Sinn des Lebens, den Gott schenkt. Und es wäre gut, wenn wir beten, Herr, wenn Erwählung Verpflichtung bedeutet, dann verwirkliche doch bitte das Ziel deiner Erwählung mit meinem Leben. Bring mich in die Bewegung, von der du möchtest, dass sie dich ehrt. Die Frage ist, was passt zu Gott in meinem Leben und was passt nicht zu ihm? Das Ziel ist, dass ich Gott ehre, dass ich die Bewegung habe, die er möchte. Das Ziel ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Haben sie schon jemals geglaubt, dass durch sie hindurch ein anderer Christ würde? Durch ihr Leben? Gerade gestern, als ich diese Predigt hier vorbereitete, ging die Sonne unter, so hinter unserem Haus. Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich wurde geblendet, weil sie sich spiegelte im Fenster unseres Nachbarhauses. Das heißt, über diesen Spiegel kam die Sonne in mein Zimmer. Und ich musste an ihr vorbeischauen, weil es sehr hell war in meinen Augen. Gott möchte dich zum Spiegel machen für seine Liebe. Und das war der Sinn, den er seinem Volk Israel gab. Sie sollten ein Spiegel sein für die Existenz des wahren Gottes. Und dieser Spiegel sollte nicht trüb sein, sondern so klar, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Das möchte ich jedem sagen. Erwählung ist ein großes Vorrecht, aber sie verpflichtet auch, dass ich bereit werde, auf Gottes Wort zu achten und mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Herr Jesus Christus, du weißt, wer unter uns seine Erwählung angenommen hat. Und du weißt, wer heute vielleicht zum ersten Mal darüber nachdenkt, ob er wirklich erwählt ist. Schenke dieses tiefe innere Ja, das dir dieses Verfügungsrecht über unser Leben ganz neu gibt. Schenke die Erfahrung, dass du uns führst und uns zu unserem Vorteil veränderst und uns die Dinge wichtig werden lässt, die dir wichtig sind. Schenke deine gute Zielsetzung für das Leben von jedem von uns.